Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Titel ist egal, der Podcast nicht mit dabei. Das gesamte Team hat es ins Jahr 2016 geschafft. Ja, wir haben das Jahr 2016. Hallo Anne-Marie.
Hallo Daniel.
Du bist, dazu kommt noch ein Jahr älter geworden. Wie das war denn das so? Wie fühlt sich das so an in dem Alter jetzt?
Ich spüre keinen Unterschied von vor 7 Tagen.
Die gleichen alten Gebrechen sozusagen.
Das sowieso.
Dann der Erik, ihr habt ihn gehört. Hallo Erik.
Ja, hallo. Willkommen im neuen Jahr.
Bei dir ziehen quasi die Gewitterwolken auch so am Horizont auf. Was genau das bedeutet, wird noch nicht verraten. Dann der, wie heißt er nochmal? Alex?
Gutes neues Jahr zusammen wünsche ich meinen Fans und Zuhörern da draußen. Herzlich willkommen.
Gibt's bei dir schon Neuigkeiten?
Nein.
Ja, das hatte ich mir fast gedacht. Und meine Wenigkeit, Daniel. So, wir haben es uns nicht nehmen lassen, wieder ein paar schöne Serien rauszusuchen. Dabei kurzfristig natürlich auch das deutsche Programm im Auge behalten. Mit Morgen höre ich auf. Bastian Pastewka in einer, ja, sagen wir mal so, leichte Drama angehauchten Rolle. Dann muss es auch hier und da, ich wollte sagen, guten deutschen alten White Trash geben. Aber nein, es ist amerikanischer White Trash, könnte man einfach so sagen. Oder Erika, ist schon White Trash vom Feinsten.
White Trash, weiß ich nicht. Der ist doch ganz gut situiert erstmal.
Na gut, also Superstore.
Ach so, du meintest Superstore.
Ja, ja,
das ist White Trash. Ja, ich war jetzt irgendwie beim Pastewka.
Und eine Serie, die uns quasi vor die Füße gefallen ist, beziehungsweise mir, weil ich zufällig auf YouTube irgendwie einen Trailer gesehen hatte, den ich gar nicht gucken wollte. Blind Spot. Was das sein wird, erfahrt ihr dann.
Ja. Du hast die nackte, tätowierte Frau gesehen, hast gedacht, das klicke ich doch mal an.
Ja, und dann habe ich mich die ganze Zeit bei dem Piloten geärgert, dass man außer den Tattoos von dem Körper eigentlich trotzdem nichts sieht. Sie sind einfach zu brüde, die Amerikaner. Die gute Frau bewegt sich zu schnell oder die Ausleuchtung ist falsch.
Na, darum geht es in der Serie aber, glaube ich, nicht, dass du da eine nackte Frau siehst. Dann solltest du andere Programme einschalten.
Ja, oder einfach mal im eigenen Haushalt rumschauen. Nee, Quatsch, aber stimmt schon. Naja, ich meine.
Die Playboys.
Das ist eine kleine Trivia am Rande. Mein Sohn, der ist bekannt dafür, dass er relativ zeitig aufsteht. Und wenn man sagt, nein, er darf nicht zeitig aufstehen, dann findet er halt Gründe, warum er ins Bad muss. Und letztens habe ich ihn dabei, dann saß er da, also das ist vollkommen okay, hat er erst sich das neue Jacques Weindepot Magazin durchgeschaut, sich die ganzen, da gab es so die Nasen der Weine, die Früchte angeschaut und die Schokolade und sowas und daneben lag der Playboy, hat er den Playboy auch noch angeguckt, also ist irgendwie im zarten Alter von 4 Jahren hat er genau das richtige Bild. Alkohol und Frauen.
Ist der Playboy bei dir auf dem Klo? Warum liegt der bei dir auf dem Klo, der Playboy?
Nee, warum nicht? Es hat mal Zeit, die kurzen Artikel zu lesen. Genau, mehr ist da
ja,
nicht zu finden.
Ja, nee, ist klar.
Ja, dass das da bei dir aus anderen Gründen wahrscheinlich da liegen würde, sei dahingestellt. Dann hat Alex, bei internationalen News, ich weiß gar nicht, haben wir nicht allzu viel. Du hast aber einen kleinen Rückenblick vielleicht mal zu sehen gegeben. Du hast The Man in the High Castle. Einmal komplett durchgeschaut.
Ich glaube, wir waren ja alle, außer die Anmerkung, ich glaube, die waren nicht so begeistert, aber von der ersten Folge damals ja doch relativ angetan. Und jetzt hatte ich mir das mal angeschaut bis zu Ende, die ganze erste Folge, Staffel. Und ich war doch positiv gestimmt und ich fand es eine sehr schöne, unterhaltsame Serie und freue mich auch, dass es dann direkt eine zweite Staffel gibt. Und man muss wirklich sagen, von Amazon produzierte Serie, die kann was, die ist gut gekommen.
Jetzt meine Frage, das ist doch, glaube ich, also zwar ein Roman. Wie ist das Ende dann bei dem? Also wie ist das?
Das kann ich ja nicht sagen.
Nein, aber ich meine, Cliffhanger-mäßig oder merkt man, dass es dann irgendwie ein neuer Handlungsstrang aufgemacht wird? Mehr so in die Richtung wollte ich eigentlich ganz gerne wissen.
Nein, das ist schon ein guter Cliffhanger.
Oder so, ja.
Viele offene Fragen haben sie schon gut gemacht. Also wir ärgern uns, dass jetzt wieder so eine lange Zeit dazwischen liegen muss, bis man dann weitergucken kann.
Ja,
nee, aber hat sonst einmal, Erik, hast du es geguckt zufällig oder sowas?
Nee.
Also ich kann es nur empfehlen. Gucken. Also das, wenn ihr Zeit habt, guckt euch das an. Ich finde auch die Schauspieler haben sie gut gecastet. Alles Unbekannte, glaube ich. Die kennen wir alle nicht so richtig. Also ich kenne sie nicht. Von daher also nochmal ein positives, positive Rückmeldung zu der Serie.
Dann habe ich noch eine Kleinigkeit am Rande, beziehungsweise Erik, du hast die ersten, ja, wie soll man sagen, die ersten bewegten Bilder zum Twin Peaks Trailer gesehen. Wie bist du darauf eingestimmt? Gefällt dir es, was du siehst?
Ja, dadurch, dass es hier wieder eine Showtime-Serie ist, das kann schon gut werden. Ja, also das hat ja auch das alte Twin Peaks gefallen. Das ist ja jetzt erstmal nur so ein Teaser, der mal so ein bisschen die Stimmung wiedergibt und fällt mir ganz gut. Bin gespannt, werde es bestimmt gucken.
Dann, weil es in aller Munde ist und wir hier auch den einen oder anderen Filmfan haben, zumindest bei Erik, würde ich mal so sagen, kleiner Hinweis in eigener Sache, wer noch quasi ein Comic gewinnen will, zur Vorgeschichte von Star Wars, wie heißt es eigentlich, das Erwachen der Macht, wobei das keine richtige Vorgeschichte ist, aber zumindest vor diesem Film angesiedelt ist, der kann bei Hunting Down Comics, also ich werde es entsprechend verlinken, zu dem Star Wars Special, das wir aufgenommen haben, es geht nur um Comics, da noch ein Exemplar von zwei Exemplaren Star Wars Imperium in Trümmern gewinnen. Also wer da irgendwie Lust hat, der soll einfach mal mitmachen. Es geht ganz einfach. Ihr findet alle Links dann nochmal in diesem Podcast. Insofern passt das schon. Ja, das so viel zum Vorgeplänkel.
Du
hast auch noch ein bisschen Vorgeplänkel.
Ich habe es leider nicht eingetragen, weil das kam jetzt alles so überraschend, der Podcast. Ich habe nur bezüglich Serienverlängerungen, die gerade diese Woche alle raus sind, und zwar im letzten Jahr mochte ich ja die Comedy-Serie Younger ganz gerne mit Sutton Foster, die 40-jährige Frau, die wieder ins Beruf leben will und dabei feststellt, dass sie halt anscheinend dafür zu alt ist und sich dann eben als 26-Jährige ausgibt. Da startet jetzt gerade die zweite Staffel und TV Land hat das schon für eine dritte Staffel verlängert und das freut mich sehr, weil das echt so meine, wenn man so sagen will, Guilty Pleasure des letzten Jahres war und ich mich da super wohl gefühlt habe mit der Hauptdarstellerin und auch mit den anderen Darstellern, weil da auch mal, was ja selten in solchen Workplace-Comedies der Fall ist, auch die Kollegen nicht so ätzend wie halt sonst immer so echte Frauenfreundschaften entstanden oder die gab es schon. Und ja, die mochte ich super gern, freue mich jetzt auf die zweite Staffel und freue mich noch mehr, dass es auch eine dritte geben wird.
Ich wollte gerade fragen, wie hat sich's entwickelt? Also war es so, wie du es dir erwartet hast, aber wenn du dich auf die dritte schon freust, nachdem du nicht mal die zweite gesehen hast, würde ich mal sagen, war es
ja,
ganz gut.
Ja, also ja, prinzipiell freue ich mich erstmal. Können ja dann, ich weiß nicht, wie viele Folgen die zweite Staffel hat, 10, 12 Folgen oder so, dann können wir ja dann im Frühjahr nochmal reden. Aber mir hat das ganz gut gefallen. Also ich glaube, ich hatte damals auch kurz was dazu gesagt, weil ich versuche mich gerade rauszuwenden, dass ich nicht mehr so richtig weiß, wie die erste Staffel endete. Aber es hatte halt echt viel Charme. Manchmal natürlich die jeweiligen Storys der Folgen waren ein bisschen hanebüchend, aber alles in allem haben die es ganz nett verpackt. Und ja, ich will wissen, wie es weitergeht. Und das reicht ja manchmal auch schon aus. Und dann noch eine andere Verlängerung, die auch echt cool ist, und zwar Broad City. Bin ich ja auch großer Fan von. Startet jetzt im Februar mit der dritten Staffel.
Welches genau. Original oder das Remake? War das nicht das, wo es noch ein amerikanisches Remake gab? Oder bin ich da jetzt irgendwie...
Nee, das war schon ein amerikanisches. Das ist mit Abby Jacobs und Elana Glazer. Die beiden
Mädels. Ja, das waren diese zwei Comedy.
Genau, das glaube ich, ganz furchtbar fandet oder keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ja, läuft jetzt auch erst die dritte Staffel an im Februar, glaube ich. Und Comedy Central hat es schon für eine vierte und fünfte Staffel verlängert. Ja, das ist auch ganz toll. Da freue ich mich auch drüber.
Na gut, aber jetzt, morgen höre ich auf, ich hatte es schon angeteasert, die neue Miniserie mit Bastian Pastewka, die ganz, ganz los, wir hatten es im Vorfeld schon mal diskutiert, das wisst ihr natürlich nicht, ob es nun wirklich was mit dem wie hieß es nochmal, Alex?
Breaking Bad
was zu tun hat. Und also ich persönlich habe da noch keine Schnittmengen so richtig gefunden. Und ich denke mal, es ist eher los, Anne-Marie, oder?
Ja, also damit zu tun jetzt nicht. Aber man kann, wenn man will, da sehr viel hineininterpretieren und sehr viel gleiche Verhaltensmuster oder wie auch immer erkennen.
Aber worum geht's denn nur dabei?
Ja, genau. Und zwar morgen höre ich auf, eine neue deutsche ZDF-Serie, die von mir zumindest sehr groß erwartet wurde. Unter anderem, weil es eben mal Bastian Pastewka in einer Dramarolle ist. Ich persönlich wüsste jetzt gar nicht, dass er es mal gespielt hat, oder zumindest habe ich es nicht gesehen.
Hat er auch nicht. Und ich habe nämlich ganz kurz ein Interview gehört im Deutschlandfunk, da wurde ein Interview dazu, da ging es darum, ja, man hat sie ja auf eigentlich so Comedy festgelegt und dann meinte so, nö, ist schon okay, er steht dazu und das wäre jetzt seine erste, also der erste Versuch, sage ich mal so, im Drama-Business Fuß zu fassen.
Ja, dann ja, dann kam mir das ja alles dann doch nicht falsch in meinem Kopf vor. Genau, also erstens passt das gar in einer Dramaserie und zweitens Allerdings hat das ZDF schon so ein bisschen damit kokettiert und gesagt, oder ich kann es jetzt gar nicht mehr richtig reproduzieren, ob das jetzt wirklich über die Pressemitteilung des ZDF kam oder ob dann jemand anhand der Geschichte gesagt hat, das ist ja wie Breaking Bad. Jedenfalls ging das durch die Presse und ist uns natürlich auch nicht verborgen geblieben. Und die Story klang an sich schon ganz cool. Also irgendwie Familienvater ist in Geldnot und fängt an, eben dieses Geld selbst zu drucken und gerät dann natürlich, wie man erwarten könnte, in Probleme. Und das ist eigentlich auch schon quasi die Story dazu. Also wir lernen Bastian Pastewka kennen. Familienvater Jochen Lehmann lebt mit seiner Familie in einem schicken Häuschen, hat eine Frau, Julia, die ihn betrügt. Dann noch die Kinder Laura, Vincent und Nadine. Hat jedenfalls drei Kinder, eine kleinere, dann eine Teenager-Tochter und einen Sohn, der schon, soll der sein, 18 oder so. Und da natürlich per se schon mal viel zu tun. Er hat die Druckerei seines Schwiegervaters übernommen und die läuft sehr schlecht, weil ja an sich wenig Aufträge reinkommen und er hat wohl da irgendwie mit der Stadt, weiß ich gerade gar nicht, irgendwo in Hessen spielt das, von der Stadt irgendeinen Auftrag und da kommt man nur nebenbei gesagt, na, da kriegst du Geld eh nicht wieder, weil die Stadt pleite ist. Also da der Firma geht es auch überhaupt nicht gut. Er muss aktuellen Kredit abbezahlen, will eigentlich auch einen neuen aufnehmen, der wird ihm aber nicht gestattet. Und also, ja, das Wasser steht ihm quasi bis zum Hals. Und ja, quasi, um jetzt mal auch nicht so viel erzählen zu wollen, kommt er dann eines Abends, während er in seiner Druckerei sitzt, wo eben wirklich nichts los ist. Er hat wohl auch nur einen Angestellten, zumindest nehmen wir nur den einen. Kommt er auf die Idee, man könnte es ja spaßeshalber mal probieren. Und ja, dann probiert er das eben, so einen 50-Euro-Schein herzustellen, schaut ihn sich genau an. Und naja, gut, wenn man gelernter Drucker ist, hat man ja diese Skills und weiß dann, was da hingehört. Für mich sah das einfach nur echt cool gemacht aus. Das war dann super geschnitten, mit toller Musik unterlegt, wie er seine Maschinen anwirft, da die entsprechende Farbe dazu gibt und das zuschneidet und so. Das war für mich ein Glanzstück der Folge, hat mir echt gut gefallen. Und dann geht's natürlich los. Was macht er denn jetzt mit dem 50-Euro-Schein? Kann er damit nicht zur Bank? Und er beginnt eben, oder versucht, das Geld unter die Leute zu bringen. Wir begleiten ihn dabei so ein bisschen. Das ist, am Anfang traut er sich natürlich noch nicht so richtig, weil er hat Angst, dass natürlich jemand das sofort merkt. Und ja, da will ich jetzt auch noch nicht so viel verraten, denn schon in der ersten Folge macht er Bekanntschaft mit einem Mann, der kriminelle Absichten hat und ich glaube, hatte ich aus den Trailern schon gesehen, dann quasi seine Verbindung zur Mafia ist oder zu irgendeiner Geldwäsche-Organisation. Das kann ich jetzt, weiß ich nicht so richtig.
Was der Typ? Der Typ, aber ja? Das sah jetzt nicht so aus, als würde man den noch lange sehen in der Serie. Muss man vorsichtig und spoilerfrei zu sagen.
Nee, aber er hat doch gesagt, er kennt ihn, der hat ihn doch angerufen. So.
Vielleicht kommt dann über die Kontakte, die dann schon, also diesen Anrufen mal was zustande.
Die Verbindung, die ihn erst dazu bringt, genau.
Ich verstehe, also nicht der Typ, sondern...
Genau.
Wie viel gibt es denn schon, wie viele Folgen? Ich habe nur eine gesehen.
Ja, genau.
Nur eine. Okay, ja, genau. Weil du schon gesagt hast, ja, so in der ersten passiert das und dann...
Nee, und dann...
Ich dachte, du hast schon mehr gesehen.
Es gab doch so einen Trailer, was auch recht häufig gesehen in der ersten Folge sind Flash-Forwards. Ich glaube, damit fängt es auch an, dass er irgendwo...
Ja, guckt irgendwo raus, aber ich glaube, das ist diese Szene, wo er dann weggesperrt wird. Aber was, glaube ich, noch wichtiger ist, dass man halt so einen See sieht, wo irgendwas runtergeht und er dann flieht im Prinzip.
Ja, also genau. Aus dem Wald also irgendwie, flieht. Also ja, wir bekommen schon kleine Ausblicke. Siehst du, ich habe die jetzt wieder vergessen, habe selbst die Folge vor 5 Tagen geguckt. Ja, wir bekommen eben schon häppchenweise kleine Ausblicke, wohin oder wo diese fatale Situation, in die er sich jetzt einmanövriert hat, wo die enden wird oder wo es irgendwann bald weiter... Ach genau, der stand doch da 5 Wochen vorher. Genau, also das, ja, kann man jetzt vielleicht schon sagen, die erste Staffel spielt dann wahrscheinlich innerhalb der 5 Wochen passt auch, denn es gibt 5 Folgen oder wird 5 Folgen geben. Und ja, also das ist eigentlich diese Story. Nebenbei laufen noch kleine Storys mit den jeweiligen Kindern. Also sein ältester Junge ist ein totaler Schwachkopf und macht nur Scheiß. Und da braucht Pastewka auch unbedingt Geld. Dann die mittlerste ist halt so typisch Stereotyp Teenagerin. Und seine Frau ist auch unglücklich, hat eine Affäre und hat auch nur bei einer bekannten Boutique-Besitzerin einen Reinigungsjob. Also das läuft alles halt nebenher. Das sind dann noch die kleinen Storys nebenbei. Ja, ich habe den Piloten gesehen, kann man in der Mediathek der das ZDF schaut. Und
werbefrei, ja, muss man ja sagen.
Ja, ne? Werbefrei natürlich, genau. Und Samstag mal 21.15 Uhr oder 45 und Sonntag kann es dann auch nochmal abends im ZDF Neo. Und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass ZDF bei sowas, bei solchen Serien, die haben ja auch The Fall zum Beispiel mit Gillian Anderson und da haben sie irgendwie auch die ganze Staffel schon in die Mediathek gepackt und auch die Brücke haben die ja. Das kann man da auch alles sehen. Und irgendwie bin ich halt davon ausgegangen, dass die ganze Staffel schon da drin ist. Aber nein, gerade hier wollen sie es eben mal mit ja, einigermaßen linearen TV probieren. Also ich glaube, ab Samstagmorgen ist dann immer jeweils die neue Folge in der Mediathek. Und da war ich echt sauer, weil wir haben das halt Samstag gegen 8 oder so haben wir die erste Folge gesehen. Und ich war dann halt so drin in der Story. Und da, also ich zumindest hätte mir auf jeden Fall auch die anderen 4 Folgen kleiner mit reingezogen. Und da war ich halt echt mal das Binge-Watching. Hätte ich super Bock drauf gehabt. Und ja, ich bin traurig und finde jetzt blöd, dass ich jetzt 5 Wochen warten muss, um das Ende zu sehen. Ja, so viel zu meinen Sehgewohnheiten. Wie fand ich's? Ich fand's echt, nicht überraschend gut, aber ich hätte gedacht, es ist nicht so gut, wie es mir tatsächlich gefallen hat. Ich muss sagen, Bastian Pastewka, wie er gerade schon gesagt, ist für mich eher so in die Comedy-Ecke zu stellen und irgendwie habe ich am Anfang noch, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten damit und habe noch mehr erwartet, dass die ganze Serie mehr Dramedy ist. Also, dass da doch mehr komische Elemente drin sind, aber für mich ist es das nicht. Also, klar wird vielleicht mal ein paar Sprüche, die das Ganze auflockern, aber an sich ist das schon Drama. Aber das ist okay. Also, ich brauchte ungefähr eine halbe Folge, um mir dessen richtig klar zu werden. Aber ist ja nichts Schlechtes. Man muss sich ja nur drauf einstellen. Ich fand's echt, die Story ist halt, ja, man kann ja mal falsch Geld drucken, ne? Ist ja kein Ding. Also, echt gute Idee. Ich sehe jetzt das Problem zu Breaking Bad nicht wirklich. Ich meine, klar, der Familienvater, Geldprobleme, macht illegalen Scheiß, der am Ende in einer Katastrophe endet oder wie auch immer. Aber, ja, mein Gott, also, wenn man Breaking Bad nicht gesehen hat, dann ist das auch eine Serie wie jede andere auch. Deshalb habe ich mir da jetzt nicht so einen Stress gemacht wie viele andere. Das ist ja eine billige Breaking Bad. Kopie sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten Folgen und hoffe, es wird dann eine zweite Staffel geben, wenn es das Finale hergibt. Ansonsten war es mal wieder eine gute deutsche Unterhaltung und bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt ihr.
Also, viele Vorschusslorbeeren hat das Ding in der Presse schon bekommen, das Presse-Echo. Wobei ich sagen muss, wir hatten ja gerade schon festgestellt, dass das so die erste ernsthafte Rolle von Bastian Pastewka ist. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber trotzdem, es ist an manchen Stellen wahrscheinlich unfreiwillig komisch. Also nicht komisch im Sinne von Schenkelklopfer lachend, aber es ist, sag mal, diesen humoristischen Touch, diese unfreiwillige Komik, die einfach in seiner Art ist, die kommt selbst bei diesem Drama, wenn man es mal so nennen will, nicht ganz raus. Also ich fand es trotzdem toll. Es ist eine Rolle, die ihm auch irgendwie wie auf den Leib geschnitten ist. Er ist der Familienvater. Man merkt so, okay, er ist derjenige, der die ganze Familie ernährt, aber das Geschäft geht den Bach runter und keinen interessiert so richtig. Die Frau geht fremd, obwohl er das nicht weiß, obwohl sie auch versucht hat, in dieser Boutique, dass sie nebenbei Geld zu verdienen. Die Kinder machen das, was sie am besten können. Sie geben das Geld einfach aus und denen ist alles drumherum irgendwie ziemlich egal. Was natürlich irgendwie auch verständlich ist, weil es ist nun nicht der Job der Kinder, sich da große Sorgen zu machen. Das ist schon ganz nett. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mich am Anfang so ein bisschen gestört haben. Da will ich auch gar nicht viel dazu sagen, aber wer einen Scanner zu Hause hat und eine entsprechende Software hat, der sollte einfach mal den Geldschein seiner Wahl auf den Scanner legen und mal versuchen, dieses Bild einzuscannen. Der wird schon merken, worum es da zum ersten Mal hapert. Und die zweite Sache ist, wie der dieses, was ja der Geldfälscher dann auch gesagt hat, dieses Hologramm ausgedruckt haben will.
Das mit dem Einscannen, das geht aber. Da brauchst du noch einen anderen Treiber für deinen Drucker.
Ja, mag ja sein, aber der normale Standardtreiber macht das eben nicht. Jetzt hast du wieder zu viel verraten, weil das ist ganz lustig, wenn man das nicht weiß, soll man es einfach mal probieren.
Nein, nicht, dass ich hier zu Straftaten aufrufe.
Nein, du, klar, wenn du keinen hast, der dieses entsprechend, egal, ihr wisst schon. Also, könnt ihr ja mal ausprobieren, ist eine ganz lustige Sache. Ja, und dann, wie das Hologramm da drauf kommen sollte. Aber das sind Kleinigkeiten, die einen am Ende nicht stören. Insgesamt ist das wirklich eine wirklich runde Serie, die gerade auf diese unterschiedlichen Aspekte so anspielt. Ich meine, man hat dann dieses, und da mag man die Frau so schön oder so gut, wie sie aussieht, mag man sie dann auch wieder nicht. Man weiß, okay, sie betrügt ihren Ehemann, der versucht irgendwie krampfhaft zu Geld zu kommen oder über Wasser zu bleiben und dann diese Dialogszene, wo er meint, ja, und jetzt bald verdiene wieder so viel Geld, dass ich dir den Standard bieten kann, den du verdient hast irgendwie, und man denkt nur so, Kotz, also naja, aber
ja, das stimmt.
Und ja, Pastewka meint dann irgendwann, also nicht, also wie heißt er in der Rolle?
Lehmann.
Jochen Lehmann. genau. Wo er dann so rumtingelt, wo man sich auch so sagt, so als Kleinkrimineller, wenn man sich also in Spee sich vorstellt, man hat jetzt das Falschgeld, man wird ja doch wahrscheinlich im Leben nie, also gut, diese Stadt ist groß und man kann sicherlich in diese ganzen kleinen Läden gehen und genügend Geld umsetzen, aber wahrscheinlich ist es immer sinnvoller, dann irgendwie so ein bisschen zu tingeln und das nicht in einer Stadt zu machen, aber gut. Der geht in diese eine Stadt. Aber
genau, der fährt nach Frankfurt.
Genau,
die wohnt irgendwie in einer Kleinstadt da in der Nähe und er fährt dann immer nach
Frankfurt. Der ist aus Freiburg, ne? Also laut Kennzeichen, das ist schon eine ganz schöne Ecke da.
Nein, FB ist nicht Freiburg.
Oder? Ich dachte es Freiburg. Ne?
Wie auch immer, jedenfalls, also er geht immer in die gleiche Stadt, um das Geld irgendwie loszuwerden. Ich meine, das ist auch so eine Sache, aber ist halt dramaturgisch wichtig irgendwie, um damit er halt sowas auf die Füße getreten bekommt, damit irgendwie, wie wir es gesagt hatten, so die Mafia so ein bisschen ins Spiel kommt oder wer auch immer da letztlich für die Geldwäsche zuständig ist. Was ich ein bisschen seltsam finde, und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist dann im Endeffekt, dass man durch es sind ja eigentlich Rückblenden, die man jetzt so sieht. Also man weiß irgendwie, irgendwas geht schief, man weiß nicht so richtig was, man sieht nur, dass er flieht, dass er, glaube ich, Blut am Kopf hat, dass da irgendwie Geld im Bach runtergeht, so quasi der Goldschatz, keine Ahnung, da versenkt wird in irgendeinem Teich oder was auch immer, wo man weiß, okay, es wird vermutlich gegen die Wand laufen. Weiß ich nicht, mich stört das ein klein wenig, dass man, gut, kann sich immer noch irgendwie dann zum Positiven wenden. Cool finde ich auch, wie sie es geschafft haben, er mit seinem ganzen Kleingeld dann ja alle seine offenen Verbindlichkeiten zu begleichen und als der Sohn da quasi halb betrunken dem einen Rentner da in die Karre gefahren ist. Das ist so eine Qualität dieser Serie wahrscheinlich auch, dass du Charaktere hast, wo du sagst, okay, der Rentner, erst zeigt er ihn nicht an. Denkst du, ach ja, ist doch ein ganz netter, mit dem kann man reden. Und dann merkt er so, okay, du bist halt der Schwiegersohn oder derjenige, der die Druckerei übernommen hat und da ist ja was zu holen und hier ist die Rechnung und dann wird er so richtig pampig und dann geht er zu einem Kegelclub und dann als Pastewka bzw. Jochen Lehmann da diese Schuld begleicht und am Ende so mit einem Wagenschlüssel dann so einen leichten Rallye-Streifen in die Seite tätowiert. Fand ich sehr angenehm, also war irgendwie, es ist so ein stimmiges Bild einer Kleinstadt, wie du schon Anmarie gesagt hast, ein wirklich cooles Haus, wo man auch sieht, diese Druckerei hatte schon mal bessere Zeiten. Ein Mitarbeiter hat sie noch, der sich immer dann so eine private Mischung aus Alkohol und irgendwelchen Tabletten macht. Yeah. Und er dann meint so, naja, irgendwann gehst du drauf und Pastewka, wie er dann die Druckermaschine anschmeißt, sagt, das ist schon cool gemacht und dann mit seinem, ich sage jetzt mal, Walkman da oder was auch immer, diesen Kopfhörern auf dem Kopf da anfängt, das Geld zu drucken, hat schon irgendwas. Also es ist eine coole Geschichte, die stimmig ist, die sehr sympathische Charaktere hat, wobei ich auch nochmal feststellen muss, für mich mit Breaking Bad hat das überhaupt nichts zu tun. Ganz, ganz entfernt, also wie gesagt, Mann in Geldnöten. Wenn man das als Breaking Bad bezeichnen sollte, na gut, dann ist es halt im Stile von Breaking Bad. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Fangen wir mal bei Alex an. Diesmal, Alex, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja sonst nicht so.
Ja, nee, ich habe ja auch das mit einer hohen Punktzahl bewertet. Ich habe das, ist eine schöne deutsche Serie. Ich interpretiere da erstmal nicht so viel rein wie ihr. Also man kann es gut weggucken, ob das jetzt Drama ist oder Comedy. Also richtig Drama ist es ja auch nicht. Das ist irgendwie so halt eine klassische deutsche Vorabend-Serie, sage ich mal. Aber der Pastewka, ich finde, dass der schon ein bisschen deinen Comedian-Charakter da schon zeigt. Ne? Also es ist keine klassische Dramaserie, würde ich jetzt sagen.
Ja, wo ich denke, das ist eher sein natürliches Wesen als Mensch, was dann durchkommt. Ja. Und das ist halt so leicht humoristisch, deswegen ist er halt erfolgreich. Was sagst du?
Natürlich.
Ja. Aber deswegen ist er halt auch so erfolgreich.
Ja, das ist richtig. Das ist halt einfach seine Art und Weise zu schauspielen. Ne? Das ist schon richtig. Aber was wollte ich jetzt eigentlich, wo wollte ich drauf hinaus? Genau, das ist eine wirklich gute deutsche Serie, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich werde es auf jeden Fall auch weiter gucken, weil es guckt sich gut weg, es ist nicht langweilig. Man will wissen, wie es weitergeht. Mir stört auch nicht, dass man dann weiß, dass es irgendwie in die Hose geht, weil das ist ja klar, dass sowas in die Hose geht. Ne? Also,
ich kann ja jetzt nicht hier der Geldwäsche-König werden.
Richtig, und irgendwie 5 Folgen lang das Geld irgendwie klein machen in irgendwelchen Läden, das ist ja auch immer langweilig. Deswegen kommt auf jeden Fall was und dass wir als Seriengucker wissen auf jeden Fall, dass da irgendwas dann noch kommt, um die Story interessant zu halten. Genau, aber alles in allem eine schöne, unterhaltsame Vorabend. Ich will sie gar nicht so weit hochstellen und mit irgendwelchen anderen amerikanischen guten Sachen vergleichen. Das ist es nicht. Boah, ganz ehrlich, es ist eine schöne Unterhaltungsserie, aber dann auch nicht mehr. Also da würde ich nicht mehr reininterpretieren und das nicht irgendwie mega hypen oder sowas. Weil
nee, ich denke mal, wenn die Staffel vorbei ist und die vielleicht ein rundes Ende hat, dann ist so, ja, ja, aber genau. Nett.
Ja,
und in einem gut. halben Jahr wesentlich mehr wirklich was.
Ja, richtig, ist. So kann man das irgendwie nennen. Es ist nicht so wie in Lost oder in 24 oder wie auch.
Aber du hattest auch Lust, also unmittelbar mehr oder weniger weiterzuschauen. Also mir ging es ähnlich,
ja,
so,
ich
hätte auch Lust gehabt, da mehr zu gucken. Bleibst du dran? Das ist
kein Problem, eine Woche zu warten, um da mal zu gucken. Ja, ja, wie gesagt, ich gucke da auf jeden Fall zu Ende. Gucken, wie es die zweite Folge ist, aber sowas kann man auf jeden Fall gut gucken. Es ist echt okay.
Erik, wie sieht es bei dir aus?
Ja, es hat natürlich auch das übliche Problem von vielen deutschen Serien. Dass
was da wäre?
Nicht alle Darsteller sind gut, um es mal vorsichtig zu sagen. das Problem hat diese Serie auch, aber es ist trotzdem irgendwie ziemlich cool gemacht und hat schon so ein bisschen seinen eigenen Stil. Klar, wenn man die US-Vorbilder kennt, dann kann man durchaus Parallelen ziehen zu diversen Serien und Filmen und sowas. Aber ich habe letztens gerade wieder festgestellt, als wir in einem deutschen Film jetzt in der Sneak Preview hatten, dass diejenigen, die häufig Filme schauen, die fanden den total schlecht. Und diejenigen, die nicht so viele Filme schauen, die fanden den eigentlich ganz gut. Also das heißt wahrscheinlich, wenn man da nicht so viel sieht, ach, das ist dort abgeguckt und das ist da abgeguckt, dann kann man sowas viel besser genießen. Und ich denke mal, das ist hier auch, das heißt, wenn wir nicht so viel Vorbildung hätten, dann kann man es vielleicht viel besser genießen und besser finden. Und ich fand es eigentlich auch so schon ganz gut, aber jemand, der vielleicht nicht diese ganzen US-Vorbilder geschaut hat, der findet es wahrscheinlich sogar richtig überragend.
Aber jetzt mal Interesse habe, welche Schauspieler fandest du oder welche Rollen fandest du nicht gut besetzt beziehungsweise schlecht geschauspielert?
Ja, das war, wie es halt immer so ist, dann teilweise sehr theatralisch und ich sag mal, der Sohn war total mies. Dann, du hast vorhin schon angesprochen, dieser Typ da, bei dem er Kratzer ins Auto macht, der hat ja immer noch so ganz so theatralisch gesprochen, ja, obwohl, mein Gott, der hat einen Kratzer im Auto, ja, also, ja, das muss Auto. Alles ausgebessert werden.
Deutsche hier. Und ihre Autos. Erik,
ja,
fand das sehr realistisch.
Ja, aber nicht, wie es rübergebracht wurde. Also so theatralisch gesprochen, so, weißt du, so, ach, und ach, da merkt man genau, die haben dann irgendwie so einen Theaterhintergrund oder sowas, die Leute. Und wo halt die meisten auch herkommen, die auch bei Tatort, deswegen kann ich mit Tatort meistens noch nichts anfangen. Das ist auch, nee. Aber ja, hier konnte ich drüber wegsehen, weil insgesamt war es schon irgendwie ganz, ganz cool. Und, aber dass er natürlich mit seinem Falschgeld nur ausgerechnet zweimal in denselben Laden geht, ne? Gerade zu so einer dubiosen Figur. Da,
ja, der war ja nicht im selben Laden, glaube ich. Der kam nur rein, der andere Typ kam hinterher.
Achso, ich dachte, das war doch die Tabakecke in dem Laden, wo der auch dieses
Set gekauft hat. Nee, ich dachte auch, es sah ein bisschen so aus, aber ich glaube, das war zwei
verschiedene Sachen. Eigentlich wird es auch dasselbe Set gewesen sein. Man hat ja kein Geld im deutschen Film, da irgendwas anderes zu bauen.
Sah ähnlich aus, zumindest.
Ja, nee, auf jeden Fall ganz cool gemacht. Wie gesagt, das mit den Drucken und Kopieren, das geht. Übrigens, kleiner Tipp.
Wie nochmal, Erik, was musst du da machen? Anderen Treiber?
Übrigens, kleiner Tipp, wer einen Scanner hat, einen Drucker mit Scanner. In Deutschland gibt es ja diese Abgabe für Kopiergeräte, weshalb meistens die Scanner ein bisschen gebremst sind, damit die nicht zu schnell arbeiten. Wer sich gewundert hat, dass vielleicht sein Scanner irgendwie ein bisschen langsam geht, einfach mal den US-Treiber dafür installieren, dann geht der Scanner sowieso viel schneller.
So, oh, sollte das schneller gehen, Erik? Weißt du das?
Also, weil die in den USA nicht diese Abgabe für Kopiergeräte haben, die es in Deutschland gibt.
Ja, aber was hat das mit der Kopiergeräteabgabe
zu tun? Sind, weil du darfst, wenn du so und so viele Kopien pro Minute machen kannst, zählst als Kopierer und dann ist die Abgabe höher. Und wenn das nicht kann, wenn die das einbremsen und die verkaufen ja weltweit die gleichen Geräte, die haben halt dann bloß in Deutschland einen anderen Treiber, damit die hier ein bisschen langsamer kopieren und scannen.
Echt? Cool. Also wusste genau. Ich nicht. Also
das war der Tipp des Tages hier.
Ja.
Ich habe noch eine andere.
Natürlich könnt ihr dann noch deutsches Geld damit kopieren.
Mit dem US, weil das nur den US.
Ich habe noch hier andere super Brain-Info. Die Serie spielt in Friedberg in Hessen.
Ja, genau.
Hatte ich auch mal rausgesucht. Und bis Frankfurt sind 36 Kilometer über die A5 oder über die A661 und A5 sind 31,4 Kilometer.
Und wenn jetzt hier Geldfälsch unter den Hörern sind und die noch irgendwelche praktikablen Tipps für uns haben, wie man Geld richtig ausdruckt, ob es da Spezialdrucker gibt, die das super machen. Also wie gesagt, diese Lücke mit dem Hologramm und tralala. Also,
Hab mal einen Film gesehen.
Ja.
Eine Doku war das genau. Da haben sie so gesagt, hier, was wir machen oder wie die Fälscher, wie die es besonders schwer machen. Ja. Und die es am schwersten gemacht haben, die haben nämlich die Blüten nicht einfach so blank, so neu gelassen, wie sie gerade so waren, sondern die haben die in eine Waschmaschine reingetan oder in den Schleuder.
Das hab ich auch schon mal gehört. Ja.
Genau, mit Sand und mit Kieselstein und haben die mal kurz durchlaufen lassen, dass sie so richtig alt und abgegriffen
werden. Ja, das habe ich auch gesehen, glaube ich.
Weil dann kannst du es kaum noch erkennen. Ja. Da, so viel zu
meinem Film gesehen, Erik. Mhm.
Übrigens, ja, nur als kleiner Tipp, ein Geldfälschen ist ein überschießendes Innendelikt. Das heißt also, allein diese vorbereitenden Handlungen zu Hause, sich einen Treiber runterzuladen aus dem Ausland, ist dann schon strafbewehrt.
Der ist ja nicht wegen dem Geld, der Treiber, der ist eine mit schneller kopiert.
Ja, nee, aber es ist ja auch vollkommen
cool. Aber dann gibt es Steine und Sand und eine Schleuder drauf.
Zu Hause eine Waschmaschine zu haben und Dreck in der Bude.
Früher stand ja mal drauf, ne, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemacht und verfälschte, wie man das in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren bestraft oder irgend sowas.
Das ist der generelle, glaube ich, Delikt, der Geld, Falschgeldherstellung, egal.
Naja, ansonsten, ihr seht wenn schon, ihr die Tipps jetzt annehmt und ihr braucht einen Anwalt hier oder
ich
Daniel
hat
da
falls den Anwalt braucht,
einschlägige Erfahrung.
Kohle in die Kasse.
Dann wirst du auch so ein, wie hieß der von Breaking Bad, dieser Anwalt, der
Saul,
genau, Better Call Daniel.
Da musst du also so einen schlecht produzierten Werbespot machen.
Ja, das kriegst du doch hin, oder?
Das sollte ich hinkriegen, ja. Das sollte nicht das Problem sein. Nee, aber insgesamt, also Fazit, eine Serie, die sich wirklich lohnt. Wir sind ja immer darum erpicht, auch wirklich die Perlen der deutschen Fernsehlandschaft hervorzuheben. Auch wenn vielleicht Alex nicht so weit gehen würde, als dieses als Perle zu bezeichnen. Aber es ist eine Serie, die man gut weggucken kann, die im Team, also durch die Bank weg, wirklich gut angekommen ist und wo wahrscheinlich wir alle dabei bleiben werden und uns weiter an sie anschauen. Zumindest sind die zweite Episode, aber ich denke mal, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, mit Pastewka kann das nicht so verkehrt werden. Ja, dann kommen wir erstmal so quasi zu den deutschen News. Annemarie, bei dir steht nur ganz grob drin, Tatort.
Taste drücken.
Ja, da fehlt noch, bin ich fertig geworden anscheinend mit Schreiben. Tatortreiniger sollte da rein.
Ich dachte, du wolltest jetzt hier über den Till Schweiger, den Muscheltatort reden.
Ich habe jetzt 10 Sekunden überlegt, scheiße, was wollte ich denn zum Tatort sagen? Ich hab das vor 10 Minuten reingeschrieben, oh Gott. Ja, Tatortreiniger. Gibt es jetzt die neue Staffel bei einem Festival, glaube ich, in der MDTV und auf Amazon. Also wir haben auf jeden Fall das Wochenende mit Tatortreiniger verbracht, unter anderem haben wir neben 9 Folgen, ich glaube 5. Staffel ist mittlerweile. Und das war wieder sehr gut. Also ich muss ja echt sagen, ich habe nicht alle Folgen von Tatortreiniger gesehen, aber sehr viele. Und egal, wenn ich das sehe, auch wenn Luis mal alleine guckt und ich komme nur vorbei im Wohnzimmer und gucke 10 Minuten mit, immer wieder schön. Ist so lustig. Schotti ist so eine geniale Figur. Die haben immer so tolle Ideen. Ich mag das, wenn das dann nur eine weitere Figur in dieser einen Folge vorkommt und die Geschichten, die sich daraus entspinnen. Alles, das sieht, also ich finde auch immer, es sieht so leicht aus, als ob die es gerade spontan irgendwo im Theater auf der Bühne machen, improvisiert.
Aber er ist halt ja auch so eine Figur, also wahrscheinlich wie Pastewka, also der, wenn der irgendwo schauspielert, von dem ist auch, glaube ich, immer viel er selbst, ne? Wenn er Talkshows auftritt und sowas irgendwie, ist es halt dieser Typ von Mensch.
Ja, aber er hat sich ja schon sehr gemacht.
Ja, der ist ja, das Spektrum ist weit. Ernie ist nicht Ernie, das ist aber so.
Genau. Ja, also das nochmal empfehlen kann ich das und kann vielleicht auch ganze Sätze wiederholen. Genau, ja, Tatortreiniger, das war's.
Erik, du hast einen Hinweis für alle Akte X-Freunde, wobei ich irgendwie gerade entfallen ist, ab wann geht das Ding eigentlich los? Weiß das einer aus dem Kopf zufällig?
28. Januar, glaube ich.
Hat denn nicht irgendwas einer über Twitter angeschrieben, dass jetzt der Pilot schon gelaufen ist vorab? Oder habe ich mich irgendwie...
24. Januar, nein, ist nicht gelaufen.
Ist noch nicht gelaufen, okay, dann hatte ich das irgendwie falsch in Erinnerung.
War, wird ProSieben, die ja früher auch schon immer Akte X gezeigt haben in den 90ern, haben sich natürlich auch die neue Staffel gesichert und ab dem 8. Februar läuft dann auch schon die ganz neue Staffel. Das heißt, die erste Folge kommt dann am 8. Februar um 21.15 Uhr. Das ist auch so ungefähr die Zeit, in der früher immer die Akte X-Folgen liefen.
Ja, Mystery Monday oder so. Wie
ist das bei Akte X? Ist das ein Montag, der 8. Februar? Warte mal, ich gucke mal auf meinen Kalender. Tatsächlich, ach shit, da bin ich in der Sneak. Na gut, ich kann es ja vorher aufnehmen. Ich kann es ja vorher schon US irgendwie gucken. Genau.
Ja, und das ist natürlich 2 Wochen nach US.
Nicht schlecht, ne? Genau, da müssen sie ganz schnell die Synchro einsprechen.
Aber da habe ich ja jetzt gelesen, es gibt anderen Sprecher für Mulder.
Warum ist der andere irgendwie gestorben? Will nicht mehr, oder?
Erst gestorben und dann wollte er nicht mehr, oder?
Nee, da müsste ich jetzt mal kurz unsere Außenreporterin. Ich mach das mal weiter, ich will mal...
Also außerdem steht hier noch in der News drin, kannst du ja vielleicht den Link mal mit in den Shownotes reinwerfen, dass die ProSieben haben auch noch mehr neue Serien und ab dem 2. Januar startet die neue Comedy-Serie, so schreiben die hier, die neue Comedy-Serie The Odd Couple mit Tom Lennon und Matthew Perry. Und
die ja leider abgesetzt wurden,
dann
ist schon...
Simpsons und Family Guy gibt es irgendwie neue Folgen, die sie zeigen werden. Und ja, es kommen einige Serien wieder zurück. Also Grey's Anatomy kommt wieder zurück. Und beide Hälfte der 11. Staffel mit einer Doppelfolge. Und auch Fans von Empire, Flash und Two Broke Girls können sich auf neue Folgen freuen.
Und, ein genaues... Ja, ab nächster Woche, ab 13. startet Zoo auf ProSieben und davon möchte ich bitte abraten. Also das wird so angepriesen. So Tiere gegen Menschen. Und ich dachte halt, das ist vor einem halben Jahr oder so in den USA gestartet. Und ich dachte halt, ganz cool, dass es eine Comedy wird oder so, aber das soll ein Drama sein. Das ist da alles ganz dramatisch. Dann greifen irgendwelche Katzen oder Hunde irgendwelche Menschen an und dann irgendwo in einem Land in Afrika und ja, also schon
das. Hast du auch den Piloten geguckt?
Ja, aber
einer
der wenigen Piloten, die ich nicht zu Ende geguckt habe, weil ich so furchtbar fand.
Weiß gar nicht mehr, ob ich es zu Ende geguckt habe, ich glaube auch nicht.
Kleine Korrektur, The Odd Couple nicht abgesetzt, zweite Staffel, habe ich irgendwo in einer anderen Serie verwechselt.
Naja, hast du jetzt wahrscheinlich gedacht, weil Matthew Perry in letzten Jahren nie eine zweite Staffel für irgendwas gekriegt hat.
Das könnte sein, aber wie gesagt, ist nicht abgesetzt, könnt ihr weiter gucken.
Auf ProSieben starten auch noch die Krankenhausserie Code Black, dann noch Quantico, hier über dieses FBI. Supergirl, das was mit Raymond zu tun, weiß man nicht. Lucifer und Crisis. Ich glaube, wir müssen noch sehr viel besprechen hier, oder?
Aber ja, Lucifer ist doch eine britische Serie. Also Quatsch, eine amerikanische neue Serie, oder?
Ja.
Aber Lucifer startet auch erst dieses Jahr in USA.
Wie gesagt, außerdem neu im Programm sind die CBS Krankenhausserie
Code Black. Okay, das hatte ich
Quantico, Supergirl, Lucifer und Crisis.
Gut, dann sind das eine ganze Menge Serien, die wir gucken können. Dann können wir euch gegebenenfalls hinzuraten oder abraten. Ann-Marie, hat denn deine Außenreporterin mittlerweile festgestellt, warum denn der neue Synchronsprecher an Bord ist?
Ja, Moment, ich übergebe.
Über mich? Dich?
Nee, sie weiß es nicht. Sie meinte nur, der war ja schon beim letzten Kinofilm, die Synchronsprache. Nee, dann war es nochmal ein anderer. Also im Kinofilm war es die Stimme von Sawyer und jetzt ist es eine andere Stimme. Die haben wir uns gestern als Werbestimme angehört. Da ging halt ums Geld. Der richtige Mulder wollte wahrscheinlich viele Millionen und ProSieben hat gesagt, so wichtig ist es uns dann doch nicht.
Der deutsche Mulder.
Der deutsche Mulder. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe die Stimmen von Mulder und Scully immer noch im Kopf. Also auch wenn ich vor, weiß nicht, 10 Jahren das letzte Mal eine deutsche FDX-Folge gesehen habe.
Ja, dann raten wir dazu, vielleicht doch das Original zu schauen und einfach die deutsche Synchronstimme zu pfeifen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Perle der Fernsehunterhaltung, die sich hier an diesem Podcast eingeschlichen hat. Superstore. Jetzt fällt mir gerade nicht ein. Ach, NBC sogar. Eine neue Sitcom von NBC, die uns Erik mal kurz vorstellen wird. Worum geht es denn bei Superstore? Da ist die Geschichte, glaube ich, auch relativ schnell zusammengefasst.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil ich gerade was rausgefunden habe zu der Synchronstimme von Dings hier, von Mulder.
Mulder.
In der Serie war das Benjamin Völz. Der hat auch Keanu Reeves, David Duchovny hier auch gemacht, James Spader, Charlie Sheen und Matthew McConaughey. Er hat aber seit 2010, seit Two and a Half Men, Charlie Sheen, nichts weiter gemacht hier zumindest.
Oh Gott, Charlie Sheen war Mulder, ja, jetzt.
Was, jetzt Charlie Sheen war Mulder, die Stimme meinst du jetzt?
Ja, na klar, ich rede immer so, wenn ich schon so, oh Gott, ja.
Außerdem lebt er seit dem 11. September 2002 in Berlin, da könnt ihr ja mal hingehen, ne? Warum nicht hier?
Und da können wir uns dann live während die Folge im Fernsehen kommt, uns das mit.
Wollen wir doch mal Außenreportage machen. Ja, also das Letzte, was ich hier finde, war eben Charlie Sheen, Two and a Half Men von 2003 bis 2011 und Anger Management hat er noch gemacht.
Ja, da macht die Akku ja noch was.
Nee, Entschuldigung, Blacklist steht hier noch mit drin, seit 2013. Nee, und das war's, ja. Gut, Superstore. Also, Superstore, wer schon mal in Amerika war, kennt diese riesengroßen Läden, wo es von der Schrotflinte im Rasenmäher bis zur Zahnpasta alles gibt. Riesendinger, die quasi 24 Stunden fast geöffnet haben, wo man immer hingehen kann, wo sich der deutsche Einzelhandel mal ein Beispiel nehmen kann, wie sowas laufen kann. Allerdings nicht von dieser Serie, von den Mitarbeitern dieser Serie. Denn es wahrscheinlich steht dieser Superstore in einem, ich sag mal, in einem sozialen Brennpunkt oder so, auf, ja, wie man so sehen kann, was da so für Kunden da reinkommen. Letzten Endes hat das auch nicht viel Story. Man sieht halt die Verkaufsangestellten, die halt alle so eigene Charaktere sind. Man hat da so diesen Charakterbaukasten für Comedies mal hergenommen, hat irgendwie, eine Asiatin, eine etwas männlich wirkendere Frau und ein älterer älteren bekloppten Typen, dann eine jüngere hübsche Frau und da kommt natürlich noch ein junger hübscher Mann dazu, neu zu dieser Truppe. Dann gibt es da noch einen Asiaten und einen sogar, der im Rollstuhl ist, ne, weil wir auch dahingehend ein bisschen dran denken, da die Zielgruppen zu erschließen. Ja, und die halt in einer, ja, einer Single-Cam-Comedy zusammen bunt gemixt und interagieren da halt mehr oder weniger und ab und zu mal werden sie von Kunden gestört, wie das halt so ist, wenn man im Supermarkt arbeitet. Das Leben könnte so schön sein, wenn die Kunden nicht wären. Und wir beobachten sie dann, wie sie halt irgendwie das Toilettenpapier einräumen und da irgendwelche kuriosen Dinge passieren. Und ja, wie gesagt, der eine kommt ein bisschen neu dazu, der muss sich dort ein bisschen orientieren in diesem ganzen Gehabe und den ganzen Abläufen. Und dann kommt auch noch ein zweiter neu dazu, dieser Asiate, der natürlich ganz beflissen ist. Und
Philippiner.
Ja, die Philippinen liegen doch in Asien, oder?
Ja, aber das wird dann in einer späteren Folge.
Achso, du wolltest es noch konkretisieren. Ach, spätere Folge, du hast schon weiter geguckt, okay. Außerdem die Hauptrolle, die Abteilungsleiterin Amy, wird gespielt von America Ferrara, die man kennt aus Ugly Betty und der neue Angestellte. Den kennt man vielleicht aus Mad Men oder... das Ganze kreiert hat einer von den ehemaligen Office, The Office Autoren und Produzenten Ruben Fleischer, der auch Pilotfilm Regie geführt hat und als ausführende Produzenten fungiert auch diese America Ferrara, die auch die Hauptrolle spielt, also die hat sich das dann so ein bisschen Vibe mitgeschrieben, schätze ich mal. Es ist von NBC, ist also relativ jugendfrei das Ganze und steigt da schon mal langsam ein bisschen in die Kritik ein, weil hat mich auch ein bisschen gestört. Also es geht ja so ein bisschen um White Trash Probleme und die reden halt alle irgendwie viel zu sauber und das ist mir zu wenig politisch inkorrekt. Da mag ich meine It's Always Sunny in Philadelphia Serie viel, viel mehr.
Das die, läuft immer noch.
Ja, da startet jetzt, gestern ist glaube ich die 11. Staffel gestartet. Ja, wow. Können sich ja andere Serien mal ein Beispiel nehmen. Ne? Und
naja, das, eher das Gegenteil.
Wieso, die ist super. Und da wird halt richtig vom Leder gezogen und das ist halt richtig schön, erfrischend, politisch inkorrekt. Die nehmen halt kein Blatt vor den Mund und sowas hätte ich eigentlich hier auch erwartet. Es gibt ja auch so einen Film, der heißt Clerks. Das ist der erste Film von Kevin Smith, der später solche Sachen gemacht hat wie Dogma oder wie oder noch gemacht Cop Out mit Bruce Willis oder dem seinen ersten Film geht es auch um welche, die in so einem Laden arbeiten und die haben auch herrlich erfrischend politisch inkorrekte Gespräche. Die machen sich halt über Kunden lustig und da über die Kunden her und sowas. Und sowas hätte ich mir eigentlich hier auch erwartet, weil das, was da bei denen so reinläuft, das ist einfach total absurd teilweise. Und hätte ich mir, wie gesagt, ein bisschen mehr Pfiff erwartet und die Einschaltquoten, also die erste Folge hatte in den USA 7,21 Millionen, die zweite schon nur noch 5,35 und die dritte hat sich dann nochmal halbiert von der zweiten, also nur noch 2,62. Die vierte hat sich zwar wieder ein bisschen gefangen, aber ich glaube, wir werden von der Serie, weiß nicht, ob wir das Ende der ersten Staffel noch erleben oder ob das dann nach der ersten Staffel abgesetzt wird, aber ich glaube nicht, dass das der große Renner ist in den USA.
Naja, aber zumindest, also was die Quoten, die ich habe, hat es bei der vierten Folge wieder 6 Millionen.
Ja, habe ich ja gesagt, hat sich dann wieder ein bisschen gefangen. Insofern
aber insofern denke ich mal schon,
dass es halt... Natürlich bei einem bundesweiten Network wie NBC, also wenn ich da die Quoten von Thirty Rock in Erinnerung habe, auch Comedy bei NBC, das war schon ein bisschen besser.
Ja, und ich denke mal, die werden wirklich an der Hauptdarstellerin das festgemacht haben, deswegen ist es wahrscheinlich auch bei NBC gelandet. Ansonsten gefällt es mir, also wie gesagt, ich stelle ja an Sitcoms keine hohen Ansprüche und ich habe von Sitcom, glaube ich, mindestens 2 oder 3 Folgen oder so. Sagen wir 2,5. Bei der dritten bin ich, glaube ich, eingeschlafen, weil es zu spät war, aber wie immer. Aber hab dann die war mir ja angeschaut. Die
schlechtere von Einschaltquoten her.
Und deswegen ist es runtergegangen. Und fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, da handlungstechnisch.
Auch nicht so schlecht.
Bitte?
Auch nicht. Ich fand sie auch
ja, ich sag ja,
so schlecht.
Handlungstechnisch ist da okay. Natürlich nicht so viel zu machen, weil, wie du schon sagtest, es ist so ein Milieu, wo du sagst, es ist nicht ganz so Abschaum, wie man sich es vorstellt. Es hat ein paar interessante Schauspieler an Bord, die einfach irgendwie wie lustig sind. Und das macht die Sache irgendwie ganz interessant. Aber so dieser rechte Drive oder dieser rechte rote Faden, ich meine gut, dieser sich anbandelnde Liebesbeziehung, ach Gott, naja, und dann dieser neue, der da so John, der dieser politisch Inkorrekte ist, der dann auch den Chef dazu anstiftet, irgendwie dann einer deiner weiteren Episoden und diesen Einkaufswagen irgendwelche Rallyes da auf dem Parkplatz zu unternehmen. Also
in der ersten Folge.
War schon der ersten Folge. ist jetzt nichts Neues, aber es spielt halt in diese kompletten stereotypen Bilder. Und auch was du gesagt hattest, es sind halt Schauspieler, die alle ethnischen Schichten wahrscheinlich irgendwie abdecken. Also das, ja, es hat nicht diesen gleichen Charme wie meine typischen Barserien, die auch alle abgesetzt werden, na Gott, davon abgesehen. Aber was ich meinte, die McCarthys zum Beispiel, da hast du halt irgendwie so einen Kern, der, wo du weißt, okay, das ist halt in die Richtung gegangen und das war halt das Spannende, Lustige darum. Wie gesagt, ich gucke es trotzdem weiter. Ich mag es einfach, weil es ist so ein bisschen leicht, seicht und hat irgendwas, wobei ich nicht ganz genau mir den Finger in die Wunde legen kann, warum es nun genau was hat. Annemarie, du hast ja zwischen den Zeilen schon mal durchblicken lassen, du hast auch schon ein bisschen mehr als eine Folge geguckt, oder?
Ja, ich habe gestern noch so gedacht, verdammt, gar nicht geguckt und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das eine 40-Minute-Folge ist und dachte schon, die hier ist mio, gar keine Zeit mehr und dann mit Freude festgestellt, es geht nur 21 und habe mir dann
irgendwie
so...
Hast einen Slot für 20 Minuten frei gehabt und hast gleich noch eine zweite dran gehalten.
Nee, also ja, 40 hätte ich ja auch geschafft, aber ich hatte mir eigentlich vorgenommen, weil ich ja die dritte Serie nicht gucken wollte, mehr von dieser Serie zu schauen, weil morgen höre ich auf, gab es ja noch nicht mehr. Haha, sehr gute Logik. Deshalb, ja, habe ich mich gefreut, 21 Minuten und ach, irgendwie, ich fand das so locker, leicht, nett. Ja, plötzlich habe ich 4 Folgen geguckt. Also, ich habe jetzt alle 4 Folgen gesehen, die schon raus sind und ja, also wer vielleicht mal bei einer Comedy keine Lust hat auf 5 weiße Typen oder, ja, nicht nur politisch inkorrekte Sachen, sondern auch mal auf ein bisschen Diversity in Serien, dem kann ich das nur empfehlen. Also das ist inhaltlich nicht schlechter als irgendwelche Bar-Serien, wo unser Mittelpunkt immer so ein Mid-20er ist, der irgendwelche hanebüchen Probleme hat, sondern funktioniert hier auch ganz gut. Ich mag America Ferrera super, super gerne. Schon Ugly Betty habe ich nicht wirklich gesehen, aber da wirkte sie für mich als Außenwirkung super sympathisch. Ich habe sie dann bei Good Wife in mehreren Folgen kennengelernt und ich freue mich, dass nach Jane the Virgin jetzt mehr Latinas auch im Bildschirm oder in dem Bildschirm präsent sind. Ich wusste jetzt gar nicht, dass sie auch die Serie, dass sie da Executive ist. Gefällt mir noch viel mehr. Ben Feldman mochte ich natürlich als Ginsburg bei Mad Men. Den liebe ich ja noch immer. Vor allem nach seinem famosen Ende bei Mad Men. Und ja, die anderen, also so diese jüngere Angestellte, die halt schwanger ist mit ihrem merkwürdigen Verlobten da. Das war schon sehr ekelhaft fremdschämig. Aber
das war so dieser White Trash. Also das muss man sich wirklich vorstellen.
Ja,
so wie
also sowas gehört aber auch immer in so eine Serie dazu. Also sowas muss da wahrscheinlich sein, weil sonst hätten wir ja jetzt nichts, worüber wir uns aufregen können. Dann der African American im Rollstuhl sogar. Und da gibt es dann so eine, später ist das dann, glaube ich, Folge, wenn das.
Mit diesem
so
Cover, Magazin, wo die fotografiert wird?
Ja, wenn das Magazin da zu Besuch kommt. Und ja, also alles in allem, ich fand es eigentlich ganz amüsant. Also ich würde es jetzt nicht wirklich vielen anderen Serien vorziehen. Also wenn jetzt sagen, hier Top 10 Anime oder so, wäre die mit Sicherheit nicht dabei. Aber jetzt für den Moment war ich positiv überrascht. Die Witze waren auch so, ja, okay, ist halt so. Aber da, ich fand halt die. Vor allem die Chemie zwischen America Ferrera und Ben Feldman. Echt so instant, ja, bam, und es hat geklickt. Da, ja, storymäßig habt ihr ja schon gesagt, da wird jetzt nicht so viel rausholen sein. Das ist ja, das kann man eigentlich super wirklich mit dieser Bar-Comedy vergleichen. Also die haben jeden Tag andere Kunden, die werden ihre Stammkunden haben, genau wie es in der Bar ist, aber auch irgendwelche, die da durch Zufall reingefunden haben. Das heißt, da kannst du immer neue Charaktere reinschwingen, immer eine neue Nebenstory von einer Folge, wenn es nicht gerade darum geht, wie Amy und Dingens sich verlieben. Und ja, von daher ist es halt so eine von den besseren normalen Comedies.
Das ist auch manchmal so aberwitzig. Ich glaube, in der Pilotfolge auch gleich, wo er dann diesen Scanner bedient und plötzlich irgendwie alles runtersetzt auf 99 Cent und statt einfach den Laden dicht zu machen irgendwie, springt die da auf dieses Pult und schreit rum, das ist ja so Lockdown, also dass sie das Ding da abschließen müssen und trotzdem gehen die noch mit. Also,
niemand hört.
Ja, und es interessiert auch keiner. An der Kasse ist es irgendwie ja, egal. Also ja, ein Flatscreen hier, keine Ahnung, 1000 Zoll, 99 Cent, okay. Wenn sie noch hier
25 Cent und dann hier 11% noch
Rabatt. Die Rabattkarte abschließen, es fällt überhaupt niemanden auf und interessiert keinen und die stürmen da raus und dann wird es draußen wieder abgenommen, was alles sehr hanebüchen ist. Also es ist so wirklich so...
Ja. Man muss da vielleicht, ich meine, ich habe ja mal im Handel gearbeitet und gejobbt und so. Es sind dann manchmal bei diesen großen Supermärkten die Kassierer, die sind jetzt meistens auch nur fürs Kassieren eingestellt in diesen großen. Und die werden danach gemessen, wie viele Artikel die pro Minute einscannen und abrechnen können. Denen geht es jetzt nicht darum, wie viel Umsatz die da machen, ja, weil darauf haben die ja keinen Einfluss auf die Produktpreise, sondern bei denen geht es darum, wie schnell sie scannen können. Damit wird ihre Leistung berechnet, wie gut sie sind als Kassierer. Verstehst du?
Aber man deswegen, denkt doch mal, also ein wenig mitdenken.
Ja, das ist ein bisschen halbe Preis, überspitzt, okay. Überspitzt schon, ja.
Vor allem, wenn da jemand im Hintergrund schreit, hier Lockdown und.
Aber im Normalfall ist auch so, auch wenn ihr jetzt irgendwo, zweiter guter Tipp für Leute, wenn ihr irgendwo an der Kasse seid, ja, guckt, überschlagt euch selber mal die Preise, weil dem Kassierer sind letzten Endes die Preise, die auf dem Artikel stehen, egal, ob der jetzt euch zu viel oder zu wenig berechnet, der merkt sich nicht die ganzen Preise von allen Artikeln. Ja, der zieht die einfach drüber und gut ist. Ja, dafür ist der Strichcode da. Wenn da im System was falsch ist, dann kümmert den das nicht. Aber den, der hinten in der Abteilung dafür verantwortlich ist, für die Kommissionierung, den würde das schon interessieren.
Womit wir wieder beim Ausdrucken und Einscannen, mehr sage ich jetzt nicht.
ganz kurz noch, was ich noch erwähnen wollte.
Wie für Falschgeld ist der Kassierer verantwortlich?
Nee, ich meine nicht das Geld. Du kannst ja auch diesen Barcode einscannen und ausdrucken und aufkleben. Oh. Habe ich gehört. Soll gehen.
Für kriminelle Mann. Also der Podcast muss hier unbedingt FSK sehen oder
aber wegen Falschgeld, ne? Da gibt es sogar eine Regelung, das heißt, wenn der Kassierer Falschgeld annimmt, muss er das dann selber ersetzen, ja.
Echt?
What?
Ja, weil der ist verpflichtet, das zu prüfen, der Kassierer. Oh. Der ist kassiert. Es gibt da so Mechanismen und du hast da so ein Prüfgerät und wenn er trotzdem Falschgeld annimmt, dann.
Aber die legen nur ab 50 Euro, sehe ich das immer nur drunter.
Ja, kommt drauf an.
Man und was für eine Gegend ich einkaufe?
Kannst ja nicht jeden einzelnen Schein prüfen. Ich sag mal, wenn das jetzt ein kleines Lottogeschäft ist, die Frau, die mal 20 Euro einnimmt, die wird ihn vielleicht auch mal schnell vor die Lampe halten.
Was ich jedenfalls noch zur Serie sagen wollte, ganz kurz zu Superstore. Dritte oder vierte Folge wird das ganz interessant, weil ich ja jetzt eben nochmal Erik verbesserte, dass der eine Mitarbeiter von den Philippinen stammt. Da wollen sie nämlich irgendwie so neueste Salsa-Soßen oder irgendwas im Markt verkaufen. Und wen stecken wir denn da mit so einem schönen großen Hut an den Stand? Etwa den Herrn, der von den Philippinen kommt, den Afroamerikaner, den großen, weißen, attraktiven Mann oder die einzigen zwei Latinas, die wir haben. Und erst wird America Ferrera gefragt und sie sagt, nein, ich bin Amerikanerin und ich will nicht dem Stereotyp entsprechen. Und dann halt ihre Kollegin, die auch keine Art von Dialekt spricht und sie kommt irgendwie aus, sagen Sie, von, weiß nicht, Oregon oder so, also so typisch amerikanisch, ne? Und stecken sie in das Outfit und sie fängt dann eben an, mit mexikanischem Dialekt zu sprechen und den Kunden das eben anzudrehen und America Ferrera flippt fast aus, wie ekelhaft das ist und wie die Kunden darauf anspringen. Und später versucht sie das dann nochmal und spricht davon normales, fehlerfreies Englisch und da wollen die Kunden ja dann natürlich nicht. Und ja, das ist sehr amüsant und sehr wahr und das machen sie ganz gut.
Auch so ein Ding, was man einmal in seinem Leben gemacht haben sollte, in einem Maskottchenkostüm stecken und Leuten versuchen, irgendwas zu verkaufen.
Oh, muss man nicht unbedingt. So, Alex, du bist ja nur der Einzige, der so ein bisschen dagegen schlägt. Was hat dir jetzt?
Ich verstehe es auch nicht. Ich kann euch alle nicht nachvollziehen.
Ist alles abartig.
Ich finde dran.
Hast zu wenig Draht zum Handel, oder?
Ja, ich glaube, ich habe da schon die schlechteste Serie generell für mich entdeckt. Ich fand das so doof und so unlustig und so. Ich will das böse STH-Wort nicht sagen, aber. ja, für mich war das wieder, ich habe mich hier reingeschrieben in unser schönes Dokument, ich habe mich durchgequält und das war in der Tat so. Also ich kann da gar nichts abgewinnen und ich weiß auch nicht, ich kenne auch die ganzen Schauspieler nicht, vielleicht waren das gute Schauspieler mal irgendwo anders, aber in der Serie, also einfach nur dumm hoch drei und also nichts gegen euch, wenn ihr es weiterguckt, viel Spaß dabei, aber ja, ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin nicht der große Comedy-Fan, das weiß man ja schon, aber ich fand das echt zum Heulen und ja, überhaupt nicht mein Ding. Und deswegen habe ich ja auch nur magere 2 Punkte gegeben und überhaupt nichts für mich. Tut mir leid.
Gut, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber es gibt ja auch einige Hörer, die genau wissen, wenn es Alex nicht gefällt, dann gucken sie das gar nicht rein. Beziehungsweise hoffe ich mal, dass es umgedreht auch Hörer gibt, die, wenn es uns gefällt, gucken es trotzdem mal rein. Also jetzt wisst ihr, woran ihr seid. Superstore ist halt, naja, Special Interest, wobei sie im Großen und Ganzen im Team gar nicht so schlecht abgeschnitten haben. Ja. Dann kommen wir fast zur nächsten Serie. Eine Sache gibt es noch, The Affair Music. Anne-Marie, was soll das heißen?
Weiß auch nicht
wieder
mehr.
Überlegen.
Hast du das vergessen?
Ist von der Couch gefallen?
Nee, ich habe jetzt mal Dauersenden eingemacht, dass man den Knopf drücken muss. Das Music ist nur noch eine Erinnerung an mich. Ich wollte ganz gern über The Affair reden. Da habe ich jetzt über Weihnachten die zweite Staffel zu Ende geguckt.
Bitte nicht spoilern, Annemarie, weil
nein,
ich muss auch noch gucken.
Nein, habe ich nicht spoilern. Nee, wann habe ich denn mal gespoilert?
Naja.
Die Serie lief ja schon auf HBO, nee, Showtime ist das, glaube ich, was läuft. Ne? Ist okay. Ja auch egal. Um diese beiden Ehepaare, wovon dann jeweils der eine Mann und die andere Frau eine Affäre anfangen. Und jetzt die zweite Staffel schließt quasi nahtlos an das Geschehen an. Und hier kommt aber hinzu, und ich glaube, das kann ich so als Anteaser sagen, weil das ganz interessant ist. Bisher war es ja immer so, dass wir die jeweilige Folge einmal aus der Sicht von Allison gesehen haben. Und einmal aus der Sicht von Noah. Und jetzt in der Staffel kommen auch noch die Sichtweisen von den jeweiligen Ehepartnern hinzu. Und macht das Ganze ganz interessant. Aber ich muss sagen, über die 12 Folgen hinweg hat es dann nachgelassen, dass man genau den gleichen Vorgang einmal aus Ansicht A und einmal aus Ansicht B sah, sondern das war dann meist eine Folge fließend und wir haben einfach nur gewechselt. Das, manchmal hätte ich schon gern, vor allem wenn irgendwelche brisanten Gespräche waren, das Ganze nochmal aus der Sicht des jeweils anderen gesehen. Das gab es leider nicht. Fand ich nicht so gut. Aber alles in allem hat mir das wieder ganz gut gefallen. Also vor allem die Figur des Noah ist so furchtbar. Das hat sich jetzt bei mir in der zweiten Staffel noch mehr zugespitzt. Und ich hasse ihn so unglaublich, auch wenn wir ab und zu Momente hatten, wo man sagt, okay, kann ich schon verstehen. Aber er ist so ein ekelhaftes Ego-Schwein. Das passiert ja auch relativ selten, dass eine Serie es schafft, dass ich eine Person sehr, sehr hasse. Deshalb Kudos an The Affair, dass sie es hingekriegt haben. Ganz kurz noch, das ist ja schon in der ersten Staffel, bekommen wir ja so ein bisschen Flash-Forwards oder wie auch immer, dass wohl ein Mord passiert ist, wofür Noah dann auch, oder womit das Ganze ja anfängt, die beiden, das wird hier untersucht von einem Polizisten. Das geht jetzt auch in der zweiten Staffel weiter und wir erfahren am Ende des Finals auch, wie diese Person zu Tode gekommen ist und das fand ich ganz furchtbar. Also allgemein so haben diese Szenen, die mit diesen Verhandlungen um den Mordfall zu tun haben, viel zu viel Platz eingenommen. Also mich hat das fast gar nicht interessiert. Das hat mich schon ein bisschen geärgert und dann die Auflösung hat mir auch nicht so gefallen. Aber alles in allem, die Story an sich und die Entwicklung wieder sehr gut. Und jetzt der Einschub Musik. Im Finale gibt es noch eine Gesangseinlage und die ist sehr cool. Also so richtig so out of nowhere, oh, okay, ja, der singt jetzt noch und das schließt das Ganze sehr schön ab. Also es hat mich dann doch mit einem guten Gefühl zurückgelassen, weil das ja echt überraschend gut war. Aber ja, wer es gesehen hat, weiß schon, was ich meine da. Und ja, ansonsten, das war die Affair.
Sehr gut.
Genau. Und Alex wird bestimmt ganz bald weitergucken.
Ich guck's demnächst mal mir an. Ja.
Und mir fällt gerade ein, ich habe auch noch eine andere Serie jetzt, die zweite Staffel gesehen.
Ach, guck mal.
Ja, ich hatte Weihnachten.
Denkst du gar nicht.
Und doch noch ein paar Timeslots frei.
Ja. Ja. Und zwar Mozart in the Jungle kam ja jetzt am 30.12. Die zweite Staffel. Und huch, sind ja nur 10 Folgen. Ah, 30 Minuten. Huch, habe ich ja schon gesehen. Oh Gott. Ja, hatte wieder bei mir diesen Effekt, dass ich nach jeder Folge unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, auch wenn da ja gar nicht, auch jetzt in der zweiten Staffel wieder, gar nicht so viel inhaltlich passiert. Also wir sehen uns so Figuren dabei zu, wie sie halt im Orchester und dann haben sie ja alle noch ihre eigenen kleinen Baustellen und so diese ach, lieben sie sich nicht oder wie auch immer. Aber irgendwas an der Serie, ich saß da irgendwie so Sonntagabend um 10, ich dachte, okay, eine Folge noch und irgendwie war es plötzlich um 12 und dann hatte ich doch innerhalb von 2 Tagen die verfickte Staffel geguckt.
Bitte, also, hallo.
Die wunderbare Staffel geguckt. Also ich kann es wirklich nicht sagen, warum mich diese Serie so fasziniert. Es ist keine hier 10 von 10 Serie, das weiß ich ja selber. Aber da ist so ein Drive dahinter oder ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht, weil ich auch die Hauptdarstellerin so gern mag. Ja, also da zweite Staffel Mozart in the Jungle eigentlich genauso wie die erste, meinem Empfinden nach. Obwohl, die erste weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich die genau fand. Ist ja auch gar.
Auf jeden Fall wäre die erste so gut, dass du die zweite gucken wolltest. Ich war ja, auch überrascht. Aber vom Ton her, also von der Idee her, was ist jetzt der vergleichbare Aufhänger zur Verhältnis oder ist das gleiche Spiegelbild erste Staffel?
Ja, genau. Also so viel gibt gar nicht. Also die machen dann das Orchester eine Lateinamerika-Reise und da passiert ein bisschen was. Das war der Spoiler. Und es geht darum, dass das Orchester eine er hier Gehaltserhöhung will und Krankenversicherung und das alles. Und da engagieren sie auch eine Anwältin und dann kommt es, sind sie kurz vorm Streik und dann spitzt sich das noch ein bisschen zu. Und das ist dann auch das Ende, also die Story oder das Resultat dieses Kampfes. Also es geht halt wirklich über die komplette zweite Staffel. Aber ja, so viel passiert auch gar nicht. Was eigentlich nicht was. Das ist doch eine Nebenstory hier von unserer Hauptdarstellerin, von Hayley, die Mitbewohnerin, die bekommt dann noch ein bisschen, aber nur ganz wenig. Und ja. Achso, und Lang spielt in einer Folge mit Janis. Die ist ganz lustig.
Achso, die.
Lang, ja.
Okay, dann er.
Naja, ihr wisst schon. Gut, dann kommen wir doch mal zur nächsten Serie des Podcasts und da hatte ich schon bereits gesagt, Blindspot ist der Titel und die Serie ist mir relativ zufällig über den Weg gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn als ich bei YouTube ein paar Sachen angeguckt hatte, lief irgendwann entweder Werbung oder es lief einfach plötzlich dieser TV-Trailer dazu an und ich dachte mir, hey, klingt gar nicht so uninteressant, denn am Anfang hatte ich gedacht, wenn man sich so einfach nur dieses Promo-Plakat so anschaut, sieht man eine recht gut aussehende junge Frau vom ganzen Körper tätowiert und ich dachte mir, das ist nur so ein weiterer Aufguss von, wie hieß es nochmal? Diese Knast-Serie, wo der ausgebrochen ist.
Der Frauenknast.
Prison Break, genau. Und dachte mir, die Serie hatte mir damals nicht so gut gefallen. Und dachte mir, nö, dann musst du nicht reinschauen. Und dann war ich positiv angetan, denn es ist eine, ich weiß gar nicht, ob da wirklich eigentlich so ein bisschen Mystery dabei ist, aber irgendwie für mich wirkt es nach, ich habe 3 Folgen am Stück gesehen, bin nicht eingeschlafen, bei der letzten Folge bin ich zwischendurch mal kurz eingeschlafen, aber nicht so richtig eingeschlafen und ist eine Serie, die mich wirklich gepackt hat und bei der ich dabei bin. Mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es glaube ich 10 Episoden, 23 sind in der ersten Staffel geordert, eine zweite Staffel wird es schon geben, also wird da einiges dabei sein. Worum geht es eigentlich? Wir verfolgen ganz am Anfang eigentlich ein ominöses Paket auf dem, ich sage es mal, Times Square war es, glaube ich, ein Sack, wo ein etwas beleibter Polizist dann nur noch rumläuft und Passanten wahllos anspricht, ob ihnen denn diese Tragetasche gehört. Und natürlich gehört sie ihnen nicht. Und es ist ein kleines Zettelchen drauf, hier für das FBI oder Hello und bitte rufen Sie das FBI. Und man ruft das FBI und man ruft, dann hat er einen kleinen Sprung und man ruft dann auch einen Special Agent Kurt Weller an, der quasi so das hohe Tier oder das clevere Tierchen da in diesem ganzen Metier ist. Denn man hat zwischendurch mal ganz schnell einen Sprung in ein anderes, irgendeine Razzia oder was auch immer gehabt und man denkt sich, das ist ein neuer Handlungsstrang, hat das mit dem ersten irgendwas zu tun oder auch nicht? Und es stellt sich ganz schnell heraus, dass eben dieser Kurt Weller, gespielt von Sullivan Stapleton, eine ganz wichtige Rolle in diesem ganzen Fall hat, denn auf der Rückseite dieser jungen Dame, und das haben wir dann gerade gesehen, die ist nämlich aus diesem Sack herausgestiegen, komplett nackt, weiß nicht, wo sie ist, orientierungslos und der einzige Orientierungspunkt ist eben dieser Name dieses FBI-Agenten. Die Dame, wie gesagt, sie weiß von nichts. Es gibt dann so ein paar medizinische Untersuchungen und man bekommt schnell raus, dass sie mit irgendwelchen Drogen vollgepumpt ist, die ihr Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis quasi gelöscht haben, zumindest rückwirkend. Und sie muss nun so nach und nach quasi ihre persönlichen Eigenarten wieder herausbekommen, beziehungsweise herausbekommen, wer sie ist. Und Kurt Weller, dieser FBI-Agent, ist nun darauf angesetzt, so ein bisschen mehr über diese Frau zu erfahren und woran sie nun ist und wer sie nun eigentlich ist. Und das Einzige, was man dann, glaube ich, im Piloten auch noch rausbekommt, ist, es gibt auf dem Arm eine große Fläche, die nicht so formvollendet tätowiert worden ist. Denn wenn man sich dieses Kunstwerk so anschaut, sieht man, dass es halt sehr künstlerisch ist. Also mich hat es so ein bisschen an Leonardo da Vinci und seine Handschriften erinnert. Also ganz viele kleine Elemente, Mikro-Tätowierungen, verschiedene Symbole und eine Fläche gibt es so, ich sage jetzt mal so 5x5 oder ein bisschen größer, die ist einfach nur schwarz und man hat schon als Zuschauer in dem Moment so diesen Verdacht, da unter dem muss irgendwas abgedeckt worden sein, da ist irgendetwas darunter, was der Lösung vielleicht so ein bisschen einen Schritt näher bringt, die ganze Sache, und man bekommt dann mitgeteilt, dass sie eben da, Navy Seal ist und trotzdem bekommt man eben nicht raus, wer sie ist, weder Fingerabdrücke noch DNA ist irgendwo gespeichert und auch bei den Navy Seals ist nichts gespeichert über sie, was aber auch relativ schnell wieder aufgelöst wird, weil da steht nämlich dann da, peng, wenn man ein Special Navy Seal tralala ist, dann ist da eben das auch nicht notiert. Die ganze Sache wird, also dieser Bezug zu den Tattoos wird relativ schnell hergestellt, denn es gibt so chinesische Schriftzeichen unmittelbar hinter ihrem Ohr, die sie glücklicherweise auch rechtzeitig noch entdecken. Die gute Frau wurde quasi ihrem ganzen Körper komplett einmal eingescannt, damit man auch alles in den Akten hat, und entdeckt dann auch unsere Jane, also von Jane Doe, relativ schnell, ja, dass sie halt eine Fähigkeit hat, sie kann, ich sage es mal, Chinesisch oder Mandarin oder irgendeinen ganz eigenartigen chinesischen Dialekt lesen, und dann steht auf diesem chinesischen Tattoo, auf diesem kleinen Tattoo hinter ihrem Ohr, dass sie an dem und dem Tag dort und dort irgendwie sein muss, und dann kriegt sie quasi ihren ersten Fall und versucht da dabei zu helfen. Natürlich sind nicht alle in diesem Team nachher so optimistisch und positiv eingestellt, denn die einen finden es seltsam, dass da eine Frau ohne Gedächtnis auftaucht und sie quasi dann unmittelbar zu diversen Verbrechen und möglichen Terroranschlägen geführt wird, was sich dann so in diesen, wie gesagt, drei Episoden habe ich gesehen, auch so weiter manifestiert. Also man wird nachher quasi von einem Tattoo zum nächsten geleitet, also zumindest in dem ersten, zum ersten, zum zweiten ist es ganz signifikant. Dann ist quasi so die Lösung des ersten Falls der Schlüssel zum Dekodieren der zweiten Nachricht, und das ist, finde ich, ganz nett. Und die Besonderheit ist, dass man, ich bin mir nicht ganz sicher, im Piloten schon mitbekommt, dass sie, jetzt müsste mir auf die Sprünge helfen, kriegt man da schon mit, dass sie an diesem Zustand, in dem sie sich befindet, nicht ganz unbeteiligt ist, oder ist das erst dann in
der Ja, das erfährt man schon.
Okay. Und man erfährt auch von einem, ja, ich sage es mal, dritten ominösen Mann, der im Hintergrund steht, und verschiedene andere kleine...
Der Raucher?
Nein, der mit dem Bart, der Bärtige im Hintergrund. Nicht? Ist das nicht im Piloten schon mit dabei?
Doch, ist dabei.
Okay. Wie gesagt, im Hintergrund. Und das hatte ich im Vorfeld schon gesagt, ohne jetzt zu spoilern, weil Erik sich da wieder aufgeregt hat. Aber jedenfalls im weiteren Verlauf dieser Serie ist es halt so, dass man das Gefühl hat, in gewisser Weise erstmal zu wissen, in welche Richtung es läuft. Und man wird dann von dieser Serie so überrascht, dass es eben dann doch nicht in diese Richtung läuft. Es kommen dann noch, das wird im Piloten vielleicht, wenn man genau aufpasst, so ein bisschen angeteasert sozusagen, dass zwischen diesem Kurt Weller und dieser Jane da irgendwas sein muss, beziehungsweise er kann sich an nichts erinnern, sie natürlich auch nicht, logischerweise, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass zwischen den beiden irgendwas ist, und da gibt es nachher auch noch eine Verbindung, die aber erst in den späteren Folgen aufgeklärt wird, die ich schön finde, die mich aber auch noch so ein bisschen rätseln lassen, in welche Richtung das geht. Insgesamt muss ich sagen, gerade dieses Mysterium, deswegen ist es für mich auch so ein bisschen, ja, eine Mystery-Serie, obwohl es am Ende dann zumindest in den drei Folgen halt auch mal so Case of the Week ist, das irgendwie mit den Tattoos zusammenhängt, mit ihren Fähigkeiten zusammenhängt, und sie ist eine ziemlich taffe, sie ist gut durchtrainiert, sie kann alle möglichen Sprachen und ist halt kampftechnisch auch ziemlich gut ausgebildet, was man dann relativ schnell mitbekommt, reizt mich gerade so dieses Mysterium um diese Frau, und man bekommt halt, ich sage es mal, durch kleine Erinnerungsfragmente, denn sie hat dann auch so einen Betreuer oder so einen Psychotherapeuten oder einen Psychologen, der sie so ein bisschen betreut, der dann so einiges aus ihr herauskitzelt und auch durch quasi ihre Aktivitäten innerhalb dieser Fälle, denn sie wird dann ganz schnell mit in diese, ja, Ermittlungseinheit des FBIs mit hereingezogen. Also alle Sachen, die dann quasi über ihre Tattoos herausbekommen werden oder die man über ihre Tattoos herausbekommt, ist sie plötzlich mit involviert, mal mehr oder weniger aktiv. Und das macht für mich diese Serie wirklich so extrem reizvoll, und das ist eine der, ja, für mich zumindest der Highlight 2016, ist jetzt gar nicht so schwer, aber der Grund, warum ich seit langem wieder mal auch an einer mehr episodigen Serie wirklich so beteiligt bin und dran bin und auch schaffe, mal drei von etwas längeren Episoden an einem Stück mir anzuschauen, weil es einfach wirklich so spannend ist. Eine wirklich, aus meiner Sicht, wirklich tolle NBC-Serie, die durch die Schauspieler glänzen kann. Also wie gesagt, dieser FBI-Agent ist sehr sympathisch. Die Jane Doe, gespielt von Jamie Alexander, ist sehr reizvoll. Also nicht jetzt, weil sie da irgendwann auch mal, wie gesagt, alle Tattoos zeigen, wo man ansonsten, haben wir ja schon vorher diskutiert, halt nichts sieht. Darum geht's einfach nicht. Aber einfach ihr Charakter ist nicht so ganz zu durchschauen. Ist sie nun die Gute? Ist sie nun die Böse? Ist sie da bewusst damit dabei? Also im Sinne von, worauf will sie hinaus? Warum hat sie quasi da ihre Finger mit dem Spiel? Und was ist quasi das alles, worauf das hinausläuft? Was ich dann wieder schade finde oder interessant finde, wie sie es lösen wollen. wie sie jetzt schon wissen, okay, es wird eine zweite Staffel geben, wird man dann quasi das Mysterium um diese Frau jetzt zwei Staffeln lang oder mindestens zwei Staffeln lang durchziehen oder gibt es am Ende der ersten Staffel eine Auflösung und dann einen neuen Twist, eine neue Drehung? Bin ich gespannt. Wie gesagt, ich werde dranbleiben. Mir gefällt diese Serie ausgesprochen gut. Ann-Marie, fangen wir mal mit dir an, so als Frau. Wie gefällt dir der Pilot oder wie hat dir der Pilot gefallen oder hast du vielleicht sogar schon mehr gesehen bei Blindspot?
Ich habe vorhin gesagt, ich wollte die Serie nicht sehen, deshalb habe ich von der anderen mehr gesehen.
Achso, du hast sie gar nicht gesehen. Oh. Da habe ich nämlich aufgepasst.
Oh, das ist ja böser Fehler.
Nee, ich hatte da im Herbst das Jahr, glaube ich, gestartet und dachte, wow, was ist das für ein hanebüchener Scheiß? Hauptsache, wir können eine nackte Frau irgendwo hinlegen und ja, Tattoos ist ja quasi, war das Blacklist gestartet, da hatten sie, da war dann der Aufhänger der Woche, hier von der, vom James Spader halt, neuer auf der Liste und hier ist es dann wahrscheinlich jede Woche ein neues Tattoo, wie du ja gerade schon gesagt hast. Und das ist für mich so eine klassische Procedural und ja, und mit der Prämisse interessiert mich null. Wusste ich vorher schon, weiß ich jetzt auch nach deiner Besprechung und noch ein Procedural, also so Fall der Woche mäßig, brauche ich nicht in meiner Liste und deshalb habe ich jetzt mal gesagt, nee, will ich nicht gucken, wird mir eh nicht gefallen. Kann ja ganz gut gemacht sein. Jamie Alexander ist auch eine coole Schauspielerin, aber ansonsten war da jetzt echt nichts, wo ich gesagt hätte, ja, da muss ich unbedingt reingucken oder ja, das wird vielleicht jetzt nicht schlecht sein, aber es wird auch nichts sein, was mit 10 Sternchen heraussticht und deshalb, ja.
Hast du das einfach mal übergangen. Na gut, dann ignoriere ich dich einfach mal weiter. Alex, wie sieht es bei dir aus? Fangen wir mit dir mal an. War das etwas, was dich gereizt hat, was dir gefällt?
Ja, ich habe es ja geguckt, aber meine Bewertung ist auch eher mittelmäßig. Ich weiß nicht, mich hat einige verschiedene Sachen gestört. Zum einen, dass es so Knallerfall irgendwie losging, so ohne irgendwie richtige Einführung in die Thematik und dann ist man direkt drin in der Story irgendwie und dann ist auch allen irgendwie klar, direkt, man muss ermitteln, es ist eine Frau und ich weiß gar nicht, was sie eigentlich Böses getan hat, dass sie da direkt so festgehalten wird. Die lag halt in der Tasche irgendwo auf der Straße. Mein Gott, das ist natürlich nicht schön, aber da muss man sie ja nicht wie so ein Schwerverbrecher irgendwie behandeln.
Das wird aber dann unmittelbar, ich weiß gar nicht, im Piloten oder danach gleich thematisiert. Das spricht sie dann selber an und sagt, also Leute, hier, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und sagt die,
ja, eigentlich nicht. Kann ja sein, aber das fand ich ein bisschen, das hat mich gestört einfach, dass sie dann auch so irgendwie so mega wie es behandelt wurde. Naja, und dann, wie gesagt, man ist da direkt drin und dann kommt dieser Subcopter um die Ecke, das war auch so klischee-mäßig und dann geht es auch Knall auf Fall direkt los und man weiß genau, wo man irgendwie bei den Tattoos anfangen muss zu gucken und dann sieht man da direkt was und findet dort direkt was und dann weißt du, und dann ist man direkt irgendwie dann finden wir auch direkt den richtigen Bösewicht dann und dann überwältigen den natürlich auch und dann ganz, ganz schlimm war dann die Szene, wo der dann die Bombe da gefunden hat und die Bombe dann weggeworfen hat und ein bisschen Plastikbrennstoff weggenommen hat, dass die Detonation nicht so groß ist. Also das war ja mega doof einfach. Also das hätte man, die Story an sich, habe ich ja gesagt, in der Kritik kann ja gut sein und die hätte man bestimmt auch gut entwickeln können. Das ist so ein schönes Thema für so einen nordischen Krimi-Abend, wo man langsam hingeführt wird. Da kann ich mir das gut vorstellen. Aber so wie es umgesetzt wurde, so Knall auf Fall und dann so ein bisschen Fall der Woche, Tattoo der Woche und dann hat man dann wie gesagt die Bombe entschärft und dann ist erstmal alles wieder gut und dann aber doch nicht und dann ist sie damit verstrickt irgendwie drin und das hat mich wirklich gestört und das hätte man besser machen können und dann wäre es vielleicht auch besser geworden, hätte ich mir das angeschaut, aber so wie es, die Umsetzung hat mich einfach gestört und deswegen gucke ich nicht weiter und es ist einfach, ich finde, das ist keine Qualität dahinter. Die Story an sich, schön, kann man sich was vorstellen, aber die Qualität der Serie ist einfach mies, finde ich. Und daher hat es von mir nur eine mittelmäßige Bewertung bekommen.
Okay, Erik, wie sieht es bei dir aus? Hat das deine Schlüsselreize angesprochen?
Ja, ich fand ja damals schon Prison Break ganz nett mit diesen Hinweisen, die da in den Tattoos versteckt waren. Und hier ist ja noch ein bisschen andere Prämisse. Ja, hat sie ja selber quasi nicht sich diese Tattoos drauf gemacht. Interessiert mich schon, was da irgendwie dahinter steckt. Und es ist natürlich wie auch bei Prison Break, war es auch ein bisschen der hingedreht, dass es irgendwie passt. Ne? Aber ich finde es ganz interessant. Also ich werde da bestimmt anbleiben. Und du hast ja gesagt, es kommt irgendwie eine zweite Staffel. Das war irgendwie bei Prison Break das Problem, dass Tattoos waren ja irgendwie gefühlt nach der ersten Staffel zu Ende. Und dann hat man aber doch, weil es ein Erfolg war, irgendwie noch eine zweite dran gemacht. Ich hoffe mal, dass es hier dann nicht so wird.
Na gut, hier weiß man es halt von Anfang an. Also hier ist ja relativ früh im Verlauf der Dreharbeiten. Ich weiß nicht, ob die immer noch andauern oder ob das alles schon quasi abgeschlossen ist. Aber mir hat es ausgesprochen gut gefallen. Und ich finde halt auch die Tatsache, dass es innerhalb dieser Serie, also dieser drei Folgen, die ich geschaut habe, eben dann eben nicht in diesen geordneten Bahnen geht. Gut, du hast diese Momente, wie Alex auch gesagt hat, dieses etwas Kritische. Man hangelt sich halt so von Tattoo zu Tattoo, was aber auch vollkommen okay ist. Und trotzdem hat es den Reiz halt eben nicht genau zu wissen, woran man ist. Und wenn man dann an manchen Stellen oder an einigen oder anderen Stellen doch noch ein bisschen überrascht wird, im Sinne von, da läuft es eben nicht ganz so geradlinig ab, wie man sich vielleicht das hätte an dieser Stelle eigentlich gedacht oder hätte denken können. Dann ist es eine Serie, die mich reizt und die macht es dann interessant. Und ich, wie gesagt, also nach drei Episoden kann ich nicht anders sagen, als dass es wirklich sehr, sehr angenehm ist, dass es sich lohnt, da weiter zu gucken.
Mhm. Ja. Mhm. Dann mach das mal.
Ja, mach das
dann
mal.
Kannst du dann das Ende mal dann uns berichten, wie dann die ganze Folge Serie war.
Gut, nach dieser ausführlichen Besprechung zu Blindspot soll es das dann auch gewesen sein für diesen Podcast, die ersten drei Serien dieses Jahres 2016. Falls ihr Anregungen, Kritik habt, beziehungsweise falls ihr die ein oder andere Serie schon gesehen habt und wir haben irgendwas ganz Essentielles vergessen, was hätte unbedingt mit aufgenommen werden müssen in die Besprechung, dann einfach in die Kommentare zum entsprechenden Blogbeitrag auf fortsetzungfolgt.net. Und ansonsten in diesem Sinne bis zum nächsten Podcast. Macht gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net